Wieso wagt man sich auf hohe See? Warum packt einen Menschen die Lust auf eigene Faust Ozeane zu überqueren, obwohl man weiß, dass man möglicherweise nicht mehr zurückkommt? In Steuerfrau, dem Podcast, gehen wir der Frage nach, warum man sich in so ein Abenteuer stürzt. Willkommen bei der 6. Episode von Steuerfrau, dem Podcast über das Segeln, die Abenteuer auf hoher See, die Lust am Reisen und die kleinen und großen Geschichten aus Häfen, Buchten und den entlegensten und schönsten Plätzen dieser Welt. Mein Name ist Peter und ich bin eigentlich Journalist. Keine Sorge, ihr müsst nicht mir die ganze Zeit zuhören, denn vom Segeln verstehe ich nämlich absolut gar nichts. Und damit meine ich wirklich null. Aber zum Glück ist eine echte Fachfrau hier bei uns und sie berichtet uns gerne von ihren Abenteuern. Sie hat angeblich mal einen Pottwal im Faustkampf besiegt und hier ist sie, die Uli, eine echte Steuerfrau. Hallo Uli.
Hallo Peter. Also die Geschichte mit dem Pottwal, das ist glaube ich eher so ein Albtraum von dir gewesen. Ich kann mich nicht erinnern, das erzählt zu haben. Aber wenn es dann soweit ist, dann werde ich im Podcast auf jeden Fall ausführlich darüber berichten.
Ja, immerhin träume ich von dir. Also das ist auch nicht ganz so schlecht, oder?
Das werde ich mal dem Captain sagen. Schauen wir mal, wie der reagiert.
Na gut, aber ich meine, im Kampf gegen einen Pottwal, da kann er ja jetzt nichts dagegen haben, oder?
Das stimmt, vor allem, weil ich ihn ja besiegt habe.
Eben, also bitte, das ist ja völlig...
Ein Heldenepos.
Also, genau so ist es. Wobei in meiner Vorstellung, wie gesagt, ja, es... war ein eher interessantes Spektakel. Du Uli, in die 5. Episode von unserer kleinen Show hier hat es übrigens in die Podcast-Charts geschafft und sie war Platz 9 in der Kategorie Reisen in Österreich. Was sagst du denn dazu?
Das ist genial. Top 10.
Genau, also ich habe jetzt nicht geschaut, wie viele Podcasts es zum Thema gibt, aber immerhin.
Das ist vollkommen egal, auch wenn wir Platz 9 von 10 sind, wir sind unter den Top 10 und nur das zählt.
Genau, wir sind auf einer Liste. Das ist das Wichtigste, wie wir wissen.
Genau, und wir sind positiv erwähnt auf dieser Liste.
Absolut.
Perfekt. Da werden wir schauen, ob wir da das Ganze noch steigern können.
Das geht übrigens am besten über Instagram, Threads, Facebook. Was haben wir noch? Jede Menge haben wir noch. Twitter haben wir auch noch. Also Steady, LinkedIn. Also ihr findet uns überall unter Steuerfrau, der Podcast. Da könnt ihr die Folgen runterladen, gern auch mehrfach anhören, müsst das eh nur einmal. Das ist wurscht, aber die Downloads sind wichtig.
Genau, und ihr könnt es ja dann einfach nebenbei laufen lassen und auf stumm schalten.
Genau, das ist uns auch im Prinzip völlig egal.
Für Geld machen wir alles.
Genau, wir sind nämlich da moralisch äußerst flexibel. Mhm. Ja, aber kommen wir zum Thema, oder?
Das ist eine gute Idee. Das wird ja ein Thema der Peinlichkeiten.
Ein Thema der Peinlichkeiten. Ich habe schon gehört, heute ist nämlich die große Pleiten-, Pech- und Pannenshow.
Ich habe mir gedacht, abseits der Heldentümelei gibt es ja auch noch eine andere Seite von uns. Und über die werden wir heute sprechen.
Genau, und ich kann jetzt schon so viel verraten. Es wird feucht und viele Menschen fallen ins Wasser. Uli,
Peter.
Hast du jetzt eigentlich einen Piratenschatz schon mal gefunden?
Leider noch immer nicht. Wenn ich den gefunden hätte, dann hätte ich mich wahrscheinlich schon längst abgesetzt und würde irgendwo in der Karibik weilen und würde kein Geld mehr verdienen. Naja, andererseits, das Podcasten würde ich trotzdem machen, weil das macht Spaß.
Also keine kolumbianischen Schatzgalionen?
Nein, nichts dergleichen.
Was würdest du denn mit so einem Goldschatz eigentlich anstellen?
Zuerst einmal würde ich mir eine größere Yacht kaufen. Machenander, bitte höre jetzt weg. Aber ja, ich würde mir wahrscheinlich eine große Yacht kaufen und dann würde ich die Welt 5-mal umrunden.
Das bringt jetzt aber schon Unglück, wenn man dem eigenen Schiff ausrichtet, dass man das verkaufen möchte.
Ja, aber auch da sind die Segler meistens moralisch flexibel, also wenn es nicht mehr passt, dann wird es ausgetauscht. Also es ist halt so.
Apropos passt nicht, das ist doch eine schöne Überleitung zu unserer heutigen Pleiten-, Pech- und Pannen-Episode. Los geht's! Juli. Braucht man eigentlich eine Prüfung, um in See stechen zu dürfen? Ich meine, kann das jeder Depp im Prinzip machen oder muss man da schon irgendwas nachweisen? Und noch viel wichtiger die Frage, ist Kapitän so ein selbstverliehener Titel wie in Österreich, weiß ich nicht, Geheimer Hofrat oder sowas?
Naja, also im Fall von Freizeitkapitänen ist es schon ein selbstverliehener Titel, weil du darfst dich ja eigentlich offiziell nur Skipper nennen. Die Kapitäne sind dann wirklich die mit Kapitänspatent, das sind dann die Frachtkapitäne oder Passagierkapitäne, die eine spezielle Ausbildung haben, also so weit sind wir nicht. Aber der Christoph ist immer wieder mal als Captain angesprochen worden und wir haben das ganz einfach so nett gefunden, dass wir das beibehalten haben und seitdem muss ich ihn halt offiziell, also das hat er jetzt so verfügt, dass er ab sofort nur mehr mit Captain angesprochen werden möchte.
Ach so, also er ist offiziell eigentlich aber nur Skipper.
Mhm, eigentlich ist er Skipper, wenn man es ganz korrekt bezeichnet.
Da kommen wir der Wahrheit ja schon wieder auf den Grund. Aber braucht man jetzt eine Prüfung, um Skipper zu sein, oder kann man da auch sagen, juhu?
Also wenn du dir ein Boot kaufst und beschließt, ohne irgendwelche Vorkenntnisse in See zu stechen, dann darfst du das machen. Das kann dir eigentlich niemand verbieten. Problematisch wird es, wenn du ein anderes Boot rammst, weil dann wird die Versicherung auf den Plan treten und dann wird es wahrscheinlich unangenehm werden. Aber es ist nicht so wie auf der Straße, dass jetzt die Polizei kommt und dein Patent überprüft. Was schon überprüft wird, sind die Papiere, die müssen einwandfrei sein. Die Versicherung natürlich, die wird auch überprüft. Und Pass und Zoll und diese Dinge. Aber welches Patent du besitzt, also ob du wirklich die Befähigung besitzt, dieses Schiff zu steuern, das wird nicht überprüft.
Also da herrscht wilder Westen auf hoher See. Na, das hatten wir beim letzten Mal schon. Du weißt, was ich meine. Was für eine Prüfung muss man da jetzt machen? Ich habe gehört, das lief ja bei deinem Captain eher so speziell ab.
Ja, mein Captain hat sich gedacht, er macht die Prüfung gemeinsam mit einem damaligen Kollegen. Also er hat im Spital gearbeitet und ein Anästhesist und er haben gemeinsam die Prüfung in Wien machen wollen. Und es hat sich dann herausgestellt, dass das ein sehr spezieller Mensch war, der Prüfer. Das war nämlich, also so wie es der Christoph mir erzählt hat, ich war ja nicht dabei beim Prüfungsturn, aber er hat eben gemeint, er war Sadist. Und so wie er das beschrieben hat, vermuten wir mittlerweile, dass der Mann ein verhinderter Guantanamo-Wärter ist und dass er seinen heimlichen Beruf, also seine Berufung an Bord des Schulschiffes voll ausgelebt hat, weil er also wirklich getobt und geschrien und geschimpft hat in einer Tour. Also es ist ja an und für sich in der die gute Seemannschaft besagt, dass du die Manöver in völliger Ruhe absolvieren sollst. Die Kommandos werden nur in der Lautstärke erteilt, die notwendig ist, um gehört zu werden. Noch besser ist es, wenn du es schaffst, ohne Worte mit der Crew anzulegen und dich durch Handzeichen verständigst. Und dieser Prüfer, der hat also so laut geschrien, dass also die Leute in den Häfen tatsächlich stehen geblieben sind und beobachtet haben, was da für ein Berserker an Bord dieses Schiffes mit österreichischer Flagge unterwegs ist.
Das klingt aber sympathisch.
Mhm, genau, und es war also während des Prüfungsturns, das hat eine Woche gedauert, und da war der Christoph schon nahe dran, das abzubrechen. Der war zwischendurch so frustriert und verzweifelt, dass er mich anrufen wollte, um mich zu fragen, ob ich vielleicht den nächsten Rückflug für ihn buchen könnte, weil er hält es jetzt nicht mehr aus. Und Gott sei Dank bin ich nicht ans Telefon gegangen, weil ich war wahrscheinlich gerade in irgendeinem Meeting von unserer Zeitung oder irgendwas Unnötiges. und ging nicht ans Telefon und dann hat er sich anders überlegt und hat doch den Turn absolviert und die Prüfung auch bestanden. Aber er hat gesagt, es war halt schon sehr stressig, wenn du am Steuer stehst und hinter dir brüllt einer, du Arsch und so weiter und noch viel schlimmere Schimpfwörter. Also es gibt angeblich sogar ein Schimpfwörterbuch, das die Absolventen dieser Seefahrtschule erstellt haben und in dem alle Wörter gesammelt sind, die sie davor noch nie gehört haben.
Oh, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob du meinen Wortschatz da jetzt dahingehend erweitern kannst.
Weiß ich nicht, ob wir dann nicht gesperrt werden würden.
Aber wir haben das Explicit-Zeichen, du kannst hier raushauen, was immer geht.
Na gut, nein, lassen wir das. Es ist Geschichte und ja, also unter diesen Voraussetzungen hat er gesagt, wird er nie wieder segeln. Und es war für ihn eine Wohltat, wie er das erste Mal alleine am Steuer stand und das erste Manöver gefahren ist, ohne dass hinter ihm einer gebrüllt hat.
Na, immerhin warst du nicht erreichbar, als er nach Hause fliegen wollte und du sagst immer, diese Meetings waren alle unnötig.
Ja, stimmt eigentlich. Muss ich jetzt unserem Chefredakteur ewig dankbar sein.
Ja, schau. In der Vorbereitung mir gegenüber erwähnt, das war ganz großes Hafenkino. Was ist ein Hafenkino?
Ja, Hafenkino ist die Lieblingsunterhaltung aller Segler, weil man ja im Hafen sehr viel Zeit hat, im Cockpit zu sitzen, die Sonne zu genießen, Menschen zu beobachten. Und das Allerschönste ist es, die Leute beim Anlegen oder Ablegen zu beobachten, weil das ist so wie beim Einparken, beim Führerschein. Das ist so die Kür. Wenn du einparken kannst, dann hast du die Prüfung geschafft. Und beim Segeln ist es halt noch mehr Herausforderung, weil da gibt es halt noch viel mehr Unsicherheitsfaktoren als beim Auto, wo ja zumindest die Straße sich nicht bewegt.
Also ich stelle mir das ganz ein bisschen vor wie Autodrom in der Hafenmole. So.
Ja.
Alle fahren kreuz und quer.
Genau. Also manchmal, je nachdem, wie die Voraussetzungen in den Häfen sind, kann sich es da richtig abspielen. Und also da erlebt man schon die eine oder andere Unterhaltungsshow. Und ja, also das An- und Ablegen mit dem Prüfungsschiff, das war sicher großes Hafenkino, weil das hat ja dann auch so ausgesehen, die waren zu acht an Bord, also es waren 8 Segelschüler und der Prüfer, also zu 9 an Bord. Und alle 8 Schüler mussten alle Manöver in dieser Woche fahren, die notwendig sind, um die Prüfung zu bestehen. Und unter anderem eben auch mehrere Anlegemanöver unter verschiedenen Bedingungen. Und in Grado hat es so ausgesehen, da hat dann der Prüfer irgendwann gesagt, so, alles klar zum Ablegen. Die Mannschaft hat sich bereit gemacht, jeder an seinem Platz, haben sie abgelegt. Und nach ein paar Metern hat der Prüfer geschrien, klar zur Wende, wir legen an. Und dann musste jeder einzeln anlegen, also jeder musste das Anlegemanöver am Steuer fahren. Und das Ganze eben zu der Klanguntermalung der Schimpftiraden des Prüfers.
Ja, ich will gerade hinzufügen, also deine direkten Reden, die du jetzt wiedergegeben hast, die müsst ihr euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt natürlich immer mit einem deftigen Schimpfwort dazu denken. Klar. Also klar zum Anlegen, ihr skorputzerfressenen Seeigel, so in die Richtung.
Ja, aber das ist ja noch harmlos. Ich meine, das ist ja sogar lieb, finde ich.
Das
oder?
Ist lieb. Okay, also das skorputzerfressene Seeigel wird jetzt...
Ist was Liebevolles.
Okay, das könnt ihr auf euren nächsten Liebesbrief, ja. So in WhatsApp, so, oh Schatz, mein lieber skorputzerfressener Seeigel, ich hab dich so gern. Könnt ihr gerne verwenden. Aber dieses ja. Hafen...
Also wir sind da nicht schuld für die Scheidung. Gell? Also das muss ich ja gleich dazu sagen.
Nein, absolut nicht. Ihr könnt so gerne sagen, ja, ich hab Steuerfraud im Podcast gehört und gleich weiterempfehlen, bitte. Aber, also dieses große Hafenkino, das sind aber immer die anderen. Also ihr wart nie die Hauptprotagonisten von so einer Hafenshow, nehme ich an.
Natürlich waren wir das auch. Also wie gesagt, es geht ja diesmal auch um die eigenen Pleiten und Pannen. Und gerade zu Beginn unserer Segelkarriere ist uns doch das eine oder andere Hoppala passiert. Also das gehört ja dazu. Also wer jetzt behauptet, er konnte von Kindesbeinen an segeln, also Schwachsinn.
Das wird jetzt also die große Beichtshow von dir, also der Seelenstrip sozusagen. Ja, dann hau mal raus.
Ja, also so schlimm wird es nicht, weil ich muss ja nicht alles erzählen. Also die ganz großen Peinlichkeiten, die lasse ich jetzt weg. Also ich fange mal mit so Harmlosigkeiten an. Also wir haben ganz zu Beginn, also der Christoph mal sein Küstenpatent gehabt, das ihm erlaubt, im Mittelmeer schon alleine ein Boot zu chartern. Da hat er gesagt, er würde gerne mit der Familie, also sprich mit unseren Söhnen, die waren damals noch Teenager, würde gerne segeln, aber die Verantwortung fürs Schiff und für die ganze Familie ist ihm dann doch zu groß beim ersten Mal. Und es gibt die Möglichkeit des Flottillensegelns. Das heißt, du hast einen erfahrenen Skipper, der segelt auf einem Boot, auch mit Mannschaft, und hat dann die Verantwortung für mehrere weitere Boote, auf denen dann eben jeweils Leute segeln, die zwar schon den Segelschein haben, also weil das ist Voraussetzung zum Chartern, die sich aber eben noch nicht alleine die gesamte Navigation zutrauen.
Ah, das ist so wie die Mama Ente, wo die kleinen Entenküken hinten auch schwimmen.
So ist es. Genauso schaut es auch aus. Also vorne weg der Skipper mit seinem Boot und hinten nach die Jungskipper. Da passiert natürlich schon einiges, weil eben, sonst fährt man ja nicht Flottillen segeln, weil die eben noch teilweise wirklich sehr, sehr unerfahren waren und ein paar lustige Dinge tun. Und auch der Christoph hat so das eine oder andere vermurkst. Der hat, also wir sind mit dem Skipper an Bord gefahren, also das Boot eben, wo der Skipper selbst an Bord war, also der Flottillenskipper. Und da hat der Christoph einmal versucht abzulegen, bevor der Skipper noch an Bord war, was, wie wir uns vorstellen können, nicht ganz so gescheit ist, weil der ist...
Das ist aber dann schon fast Meuterei, oder?
Ja, also es war nicht absichtlich, es war unabsichtliche Meuterei, weil der ist noch am Steg gestanden und hat eben beobachtet, wie einer nach dem anderen ablegt und hat noch unterstützt und geholfen, und dann ist er eben schon vor unserem Boot gestanden und Christoph ist bei der Achterleine gewesen und der Skipper sagt, Achterleine lösen. Und der Christoph löst fleißig die Achterleine und in dem Moment dreht sich der Skipper zu uns um und will aufs Boot steigen, aber das war dann leider schon einen halben Meter weiter weg und er wäre fast ins Wasser gefallen.
Gut, also mal den Ausbilder versenkt, sehr gut. Beinahe.
Der war not amused, das muss man schon sagen. Aber wie gesagt, es war nicht mit Absicht. Er hat sich irgendwie angesprochen gefühlt, obwohl natürlich hinterher eh logisch, wenn der Skipper nicht an Bord ist, dann legt man nicht ab.
Ja, umgekehrt, wieder Befehl ist Befehl. Achterleine lösen, dann wird die Achterleine gelöst, ne?
Eben, umgekehrt haben wir das nämlich auch erlebt. Also wir waren in Griechenland mal segeln, im Ionischen Meer. Und da haben wir so einen besserwisserischen Großkotz erlebt, der uns erzählt hat, dass er schon alle Weltmeere besegelt hat und alles weiß und alles kann, obwohl er eigentlich bisher eben nur im Mittelmeer unterwegs war und eigentlich überhaupt nur in Griechenland. Aber dann hat er uns zeigen wollen, wie man halt als Captain aller Weltmeere so richtig ablegt. Und der war mit seiner Frau und mit zwei Freunden unterwegs und das Boot ist neben uns gelegen. Und er hat Kommandos gebrüllt, also wirklich gebrüllt im harschen Ton. Und dann hat er Gas gegeben und das Boot hat sich keinen Millimeter gerührt. Und dann ist hinten so schwarze Rauchwolke rausgekommen und dann hat er schon so leicht irritiert nach links und rechts geschaut. Und dann hat er erst bemerkt, dass die Achterleine, also das ist die Leine, die hinten das Boot hinten befestigt, also Achtern ist der hintere Teil, das Heck. Und da hat er bemerkt, dass die Achterleine nicht gelöst war, wo seine Frau gestanden ist und auf den Befehl gewartet hat, Achterleine lösen. Der kam allerdings nicht und deswegen, ja, hat sich das Boot nicht bewegt.
Blöde Geschichte. Also quasi, da war die Handbremse noch angezogen.
Ja, genau. Und er konnte nicht mal mit seiner Frau schimpfen, weil ohne Kommando Achterleine lösen, wird die Crew das auch nicht tun. Man beobachtet ja immer wieder auf den Booten, dass so Unstimmigkeiten oder Unsicherheiten oder unklare Kommandos zu kleinen Ehekrisen auch führen können.
Ja, das kann ich mir aber so lebhaft vorstellen, wenn man sich da so gegenseitig anbrüllt, dann irgendwann einmal, wenn der Sturm geht und so, man denkt, da.
Ja, beim Sturm gar nicht so, aber eben gerade so bei Manövern, wenn es wirklich mal schnell gehen muss und im Eifer des Gefechts der Kapitän herumschwurbelt. Also ich kann mich erinnern, ganz zu Anfang unserer Segelkarriere, da sind wir noch Jollensegeln gewesen am Neusiedlersee, da ist es irgendwann einmal hektisch geworden und der Captain hat nicht gesagt, vier auf die Leine, sondern er hat gesagt, zaa am Schnirl. Also das ist sowas von unseemännisch.
Ja, aber verstanden hast du.
Also ich war gar nicht gemeint, sondern der Johannes war gemeint und der hat es nicht verstanden, weil er ja nicht wusste, auf welchen Schnürl. Es gibt ja nicht nur eine Leine an Bord, es gibt ja mehrere Leinen. Und er wusste nicht, welche Leine gemeint ist. Und nachdem der Captain ja auch kein Kommando gegeben hat, mit dem verständlich wurde, dass er jetzt eine Wende fahren will oder eben vieren will oder was auch immer, ist der Johannes ratlos gestanden mit irgendeiner Leine in der Hand. Und dann ist der Captain noch vorgestürmt, hat ihm die Leine aus der Hand gerissen und hat selbst das Manöver durchgeführt. Obwohl grantig hätte er gar nicht sein müssen, weil, wie gesagt, zau am Schnürl, das ist nicht korrekt.
Das könnte auch heißen, mach deine Schuhbänder auf.
Eben, du sagst es.
Ja, muss man sagen, klarer Fall, klarer Fail vom Captain. Ja, hilft nichts. Und da geht's dann ein bisschen handfester zu bei euch auch, oder wie?
Ja, gelegentlich. Also mittlerweile hat es sich ja wirklich eingespielt, also man lernt ja wirklich dazu und man wird echt zum Team und wir haben das immer wieder festgestellt, dass unsere Manöver mit der Zeit echt gesessen sind. Also wir waren die Ruhe selbst und es ist ja nicht so ohne, mit einem Stahlschiff bei viel Strömung in einen Hafen zu fahren, weil du kannst Stahl ja einfach nicht schnell abbremsen. Das heißt, du musst schon mit sehr viel Gefühl Manöver fahren, damit du nichts zertrümmerst. Aber wie wir noch Jollensegeln waren, da gab es schon das eine oder andere Missverständnis. Also ich kann mich erinnern, ganz zu Anfang, wo wir eben noch nicht so firm waren mit den Fachausdrücken, da sind wir am Neusiedlersee gefahren und da gibt es ja so wunderbare Schilfinseln, wo jeder Segler irgendwann einmal stecken bleibt. Und wir sind auf so eine Schilfinsel zugetrieben und es war wenig Wind und irgendwie hat es einfach nicht so geklappt, wie es sein sollte, weil wir eben auch keine Erfahrung hatten. Und der Christoph ist am Ruder gestanden, also sprich am Steuer, das ja Ruder heißt, und hat schon gesehen, wir treiben auf die Schilfinsel zu, mit Segel ist da nichts und in einer Jolle gibt es ja keinen Motor, da wird gepaddelt notfalls, also da liegen auch zwei Paddel. Und der Christoph schreit eben, also es war kein Kommando, sondern er schreit seine Ehefrau an, nimm das Ruder. Und die brave Ehefrau geht zum Steuerruder und nimmt dem Skipper das Ruder aus der Hand, der dann grantig nach vorstürzt und zum Paddel greift, weil er ja eben eigentlich das Paddel gemeint hat.
Ach, das ist aber schon eine Vokabelverwirrung auch.
Stimmt, aber wir sind jedenfalls in der Schilfinsel gesteckt.
Ja, super. Und wie kommt man da wieder raus?
Ja, am Neusiedlersee geht's, weil du kannst ja notfalls aussteigen und das Boot rausziehen.
Ja, klingt aber auch angenehmer.
Ja, und
also es gibt angenehmere Varianten.
Es schaut auch so ein bisschen peinlich aus, ne? Wenn man mit einem Segelboot mit gesetzten Segel dann so im Schlepptau so Leine über die Schulter geworfen da durch den See wartet.
Also ich kann mir das so richtig vorstellen, ich habe in meinem letzten Kroatien-Urlaub im Hafen auf Zres mir das Hafenkino so ein bisschen angeschaut. Ich glaube, ich weiß ungefähr, was du meinst. Da hat einer versucht, mit einem Mini-Motorboot aus dem Hafen rauszufahren und er hat es nicht auf die Reihe gekriegt, solange bis seine Frau ausgestiegen ist und versucht hat, mit einer Leine das Boot aus dem Hafen rauszuziehen, also über diese Hafenmauer. Das war sensationell. Also man hat die ganze Zeit nur mal gehört, wie dieses Boot immer entlang der Hafenmauer schrammt. Und so. Ja,
Ja, das ist echt schön. Also Hafenkino macht wirklich Spaß.
Also ich glaube, dass man sich schon das schon an den ganzen Tag anschauen kann.
Ja, unbedingt, weil es immer wieder was Neues gibt. Also es gibt ja, wenn man glaubt, man hat schon alles gesehen, dann tun sich wieder neue schräge Dinge auf. Ja, also es gibt so viele Geschichten, wie es Skipper gibt.
Also am liebsten haben es wir Österreicher, ja, wenn es die Deutschen erwischt, so wie gerade vorher. Komm, gib uns eine Geschichte über Deutsche.
Ja, eine Geschichte über Deutsche, da finde ich auf jeden Fall was. Da haben wir zum Beispiel im Ionischen Meer, das war nahe Korfu, waren wir in einem Hafen und haben vergeblich versucht, einer Gruppe junger Männer zu helfen. Die sind eben unter deutscher Flagge gesegelt. Und beim Anlegen ist es üblich, dass die Segler einander helfen. Also das ist auch gute Seemannschaft. Wenn man sieht, da kommt jemand rein, steht man bereit, nimmt Leinen entgegen und unterstützt, wo man kann. Und der Christoph hat eben die Deutschen da auf den Hafen zusteuern sehen. Und neben uns ist ein Engländer mit seinem Boot gelegen. Und beide sind dann eben ausgestiegen und haben sich bereitgestellt und wollten eben die Leinen entgegennehmen. Und irgendwie haben die das nicht geschafft, im richtigen Tempo zur Kehmauer zu fahren. Also sie waren entweder zu schnell oder zu langsam. Also zu langsam ist blöd, weil da kommt man nie an. Und zu schnell ist schlecht, weil wenn man gegen die Mauer donnert, ist dann alles hin. Und die haben das dann halt ein paar Mal versucht und das hat ewig gedauert. Und dann hat der Engländer zum Christoph gesagt, komm, holen wir uns was zum Sitzen, weil das könnte noch eine Weile dauern. Und dann haben sie so eine große Bank, die haben es dann hingeschleppt zur Kehmauer, haben sich draufgesetzt, dann hat sich jeder sein Bier aufgemacht und dann sind sie gesessen und haben gewartet. Und nach etlichen Versuchen haben es dann die Deutschen aufgegeben und sind wieder weggefahren.
Ja, die Szene kann ich mir so richtig vorstellen. Alle so, hahaha, die Deutschen. Wie man das halt so macht.
Wie man das so macht, aber es kann ja wirklich jeden treffen.
Ja, wir sind aber auch als Österreicher gibt es ja nichts Schöneres, als Deutschen beim Scheitern zuzuschauen, weil wir einfach so ein gehässiges Volk sind. Ne?
Ja, ich schaue eigentlich allen gern beim Scheitern zu. Ihr hat immer irgendwas. Also Schadenfreude hat schon was. Vor allem eben, wenn man ja eben auch weiß, es wird auch über uns gelacht. Und ja, da lachen wir dann auch mit.
Was war das Peinlichste, was euch passiert ist?
Also das, sag mal so, es gibt etwas Peinliches, was mir passiert ist und etwas Peinliches, was dem Captain passiert ist.
Ich nehme beides.
Okay, ich fange mal mit mir an. Weil da war ich auch noch sehr jung und sehr unerfahren. Also wir waren an der Ostsee segeln bei Stralsund. Und da gibt es eine Flussmündung, das Stettiner Haff heißt es, und da sind wir durchgefahren. Das ist wirklich flach dort und da gibt es ein Fahrwasser, das regelmäßig ausgebaggert wird und das ist betont. Also Tonnen sind in der Seefahrt die Begrenzungsmarkierungen. Du hast immer eine rote und eine grüne Tonne und an der musst du orientieren, da musst du dann eben Steuerbord oder Backbord vorbei an dieser Tonne. Und blöd ist es, wenn du das ignorierst und einen Abschneider fährst, weil ja, meistens hat das ja einen Grund, warum die Fahrrinne betont ist.
Und du hast da gedacht, ah, ich kenne da Abkürzung.
Ja, ich habe mir gedacht, ich fahre den anderen nach, weil ich bin eh da selten am Steuer gestanden, weil der Christoph war der Skipper und der Co-Skipper war auch eigentlich sehr erfahren und die haben mich eh selten am Steuer gelassen, aber in dem Fall haben sie sich gedacht, also da kann jetzt echt nichts passieren, wir fahren unter Motor in einer Flussrinne, einfach immer nur grüne Tonne, rote Tonne und so weiter und so fort.
Berühmte letzte Worte.
sind einige andere Segler gefahren, eben auch in dieser Fahrrinne, aber die sind dann irgendwann einen Abschneider gefahren. Und da habe ich mir gedacht, na, wenn die das können, kann ich das auch, bin einfach hinterher und habe aber schon, also so weit war ich schon, ich habe den Tiefenmesser beobachtet. Du hast ja an Bord einen Tiefenmesser, der funktioniert mit Echolot, das heißt, du weißt, die Tiefe wird wirklich am Meter genau gemessen. Und ich habe dann gesehen, okay, unterm Kiel wird die Tiefe immer weniger und das war dann irgendwann nur mehr so ein halber Meter und der Christoph ist im Salon gewesen und hat Kartenarbeit gemacht und der Co-Skipper ist am Bug gestanden und dazu muss man sagen, es ist ein absoluter Stoiker, also wirklich ein Meister des Schweigens sozusagen, ein Muster an Besonnenheit. Und deswegen habe ich mir gedacht, also wenn der so entspannt ist, dann wird schon alles passen. Und er ist da vorne gestanden, hat seine E-Zigarette gedampft und ich habe gesagt, du, wir haben nur mal einen halben Meter unterm Bug. Und er hat weiter gedampft und weiter und dann auf einmal hat es gemacht Rums und wir sind stecken geblieben. Und da ist dann Bewegung in den Skipper gekommen, also er hat sofort den Kopf rausgesteckt, weil unten hört man das ja noch viel lauter und sagt, was ist passiert? Und der Co-Skipper ist auch angerannt gekommen, aber wir konnten das Boot dann wieder freimachen und ist nochmal alles gut gegangen.
Und die anderen sind aber nicht stecken geblieben, weil die hatten weniger Tiefgang.
Eben, das haben sie mir dann auch erklärt. Die haben mir dann gesagt, Skipper und Co-Skipper, du kannst nicht hinter denen herfahren, weil, schau mal, die sind ja viel kleinere Boote und die haben weniger Tiefgang. Abgesehen davon, wenn einer Blödheit macht, muss der Nächste hinterher nicht die gleiche Blödheit machen.
Ja, das lernt man schon den kleinen Kindern.
Ja, aber ich habe es halt erst mit 50 gelernt.
Na gut, davon müssen wir jetzt schnell ablenken. Also, was hat der Skipper angestellt?
Genau, gehen wir über zum Skipper, weil das war nämlich wirklich, wirklich lustig. Und zwar war das in Gouda in Holland. Da wollten wir das Inshallah-Manöver fahren, dass man bei viel Wind anwendet, wenn man wenig Platz hat, weil da geht es darum, dass...
Inshallah heißt so viel, wenn Gott es will oder so irgendwie,
ja,
oder?
Inshallah heißt, wenn Gott will.
Ist das quasi das Gebet, dass man bei diesem Manöver spricht, so wie, hoffentlich geht das gut?
Ja, der Name ist Programm.
Oh, das klingt spannend, ja?
Ja, also das wendet man an, wenn das Boot seitlich verteut ist. Das heißt, wir waren in einem Kanal und das Boot war mit der Steuerbordseite befestigt und wir mussten im Kanal drehen. Und der Trick ist, dass du die Vorleine löst und dich mit zwei Heckleinen, also praktisch du durch den Zug der zweiten Heckleine und den Winddruck dreht sich der Bug quer zum Kanal und dreht sich dann weiter, sodass du eine 180-Grad-Drehung machst. Also so ungefähr soll das ausschauen. Und dazu brauchst du eben zwei Heck- oder Achterleinen. Und wir sind das Manöver vorher durchgegangen und Christoph hat die beiden Leinen auf einem Poller befestigt. Also das sind diese Metallverankerungen an der Kehmauer, um die Leinen gewickelt werden. Und dann hat er das Manöver gestartet, hat alles funktioniert. Nur blöderweise hat sich die eine Achterleine unter der zweiten verwickelt und die Leine konnte nicht mehr durchrutschen. Und daraufhin bin ich von Bord gestiegen, weil wir waren ja eben noch mit den Heckleinen befestigt, also kein Problem. Und bin von Bord gegangen und habe versucht, diese Verwickelungen zu lösen, was mir auch gelungen ist. Blöderweise hat der Captain wie der Weltmeister noch an dieser Leine, die ich aber bereits gelöst habe, angezogen. Und ich sage Leine frei und in dem Moment höre ich einen Rums und schaue zum Cockpit und dort liegt mein Captain am Rücken mit der Leine in der Hand und er ist quer durchs ganze Cockpit bis zum Niedergang gefallen und ist dort liegen geblieben und hat wirklich also so belämmert reingeschaut, also das war unbezahlbar, der Blick. Ich bin dann ganz unauffällig und behende wieder eingestiegen. Der Captain hat seine Hose abgeputzt und hat so auch so getan, als wäre nichts gewesen. Wir haben mal links und rechts geschaut, aber es war so viel Wind, dass alle mit sich selbst schwer beschäftigt waren. Also es hat uns, glaube ich, niemand gesehen. Und ja, und wenn, dann...
Ihr habt euch wortlos darauf geeinigt, nie wieder darüber zu sprechen.
Genau. Ich hoffe, es wird nie jemand davon erfahren.
Ja, wir hoffen es sehr. Du hast es schon erwähnt, ich hab's ja auch schon mal gehört. Frauen an Bord bringen ja Unglück. Ist das bei euch auch so?
Also bei uns beiden definitiv nicht. Ich glaube, so wie auch der Bootsname sagt, Mahananda, das große Glück, so glaube ich ganz einfach, dass ich des Kapitäns großes Glück bin, weil wir sind ein eingespieltes Team. Da kann er jetzt sagen, was er will. Das wäre mit einem Mann an seiner Seite niemals so lustig wie mit mir. Aber es gibt schon, ich habe es ja vorher schon erwähnt, also so Ehekrisen, wenn eben so eine Ehecrew an Bord ist, das kann immer wieder auftreten. Wir haben einmal so eine geballte Ehekrise erlebt beim flottilen Segeln, weil das war wirklich lustig. Wir waren, ich weiß jetzt gar nicht mehr, 6 oder 8 Boote. Und die meisten waren mit Ehepaaren oder mit Familien besetzt. Und in den meisten Fällen sind die Männer die Skipper gewesen und sind am Steuer gestanden. Und da haben wir mal bei viel Wind in einem Bojenfeld angelegt.
Was ist ein Bojenfeld?
Ein Bojenfeld ist ein Liegeplatz, das kann in einem Hafen sein oder in einer Bucht, wo mehrere Bojen aufgrund befestigt sind und wo dann eben Platz für mehrere Boote ist. Die müssen dann eben nicht ankern, sondern können die Leinen an der Boje befestigen.
Wieder was gelernt, der Bildungspodcast. Mhm. Also wenn wir schon bei der Pleiten, Pech und Pannenshow sind, klingt das ein bisschen wie Minenfeld.
Stimmt eigentlich. Könnte man in dem Fall wirklich, wirklich vergleichen. Das hat in dem speziellen Fall, das war in Kroatien, hat es so ausgesehen, dass die Skipper, also die Männer, sind am Ruder gestanden, haben die Bojen anvisiert. Am Bug sind die Ehefrauen gestanden, die waren alle bewaffnet mit einem Bootshaken. Mit dem musst du die Boje praktisch, also die Boje hat oben einen Haken und du fischst, also eine Öse, und du fischst mit dem Haken die Boje rauf. Und dann, wenn du sie in Brusthöhe hast, kannst du die Leine durchfädeln. Also die Ehefrauen mussten den Bootshaken greifen, das heißt, die Skipper mussten also wirklich gut steuern. Jetzt haben die Ehefrauen im Bug sehr wild gestikuliert, weil sie mit rudernden Armbewegungen ihren Skipper-Ehemännern deuten wollten, in welche Richtung sie steuern müssen. Und die sind dann im Zickzack abwechselnd Steuerbord, Backbord gefahren. Es war, wie gesagt, sehr viel Wind und sehr viel Welle. Das heißt, das Boot war schwer auf Kurs zu bringen. Und die Ehemänner und Frauen haben einander angeschrien, also der eine gegen den Wind, die andere mit dem Wind, gehört hat keiner den anderen. Und die Ehefrauen haben dementsprechend auch vergeblich versucht, die Bojen rauszufischen, und schlussendlich sind dann irgendwann alle Frauen entweder ohne oder nur mit dem halben Bootshaken in der Hand dagestanden, weil die Teile sind im Meer versenkt worden, und die Kapitäne haben sich die Haare gerauft, die Eheweiber haben gekreischt, die Ehekapitäne waren empört und haben den Frauen die Schuld zugewiesen und vice versa. Also es war ein richtiges Spektakel. Und wir waren damals mit unseren Söhnen unterwegs, und Matthias, ein sehr sportlicher junger Mann, hat dann diese Situation gerettet und ist von Bord gesprungen. Also es war in Hafennähe und also keine gefährliche Situation, und hat die Leinen vom Wasser aus befestigt und konnte somit die ärgsten Ehekrisen verhindern.
Es klingt jetzt ein bisschen wie so eine Szene aus so einem Monty-Python-Film, wie so die Steinigungsszene bei Leben des Brian oder so. Genauso stelle ich mir das gerade vor.
Stimmt, ist Weibsvolk anwesend.
Genau, ist Weibsvolk anwesend, alle mit ihrem Bootshaken. Nein, nein, nein! Jetzt habt's genug gestritten. da macht man, wie verträgt man sich dann wieder? Da macht man doch Romantikurlaub, oder? Und dann geht da sicher nichts schief.
Ja, man sollte glauben, dass wenn man das Ehepaar das erste Mal ohne Kinder Urlaub macht, dass es dann romantisch wird. Das war ja so ein bisschen der Plan. Also die Söhne waren erwachsen und wir haben gesagt, wir wagen es, das erste Mal zu zweit zu segeln. Also Romantik pur, Sonnenuntergang und so weiter. Und wir sind von Athen aus gesegelt und waren am Saronischen Golf unterwegs und sind dann den Peloponnes entlang gesegelt. Und ja, es war, wie soll man sagen, also wir haben sehr viel gelernt. Wir haben speziell ankern gelernt in dieser Zeit. Wir waren 2 Wochen unterwegs und sind ungefähr 50 Ankermanöver gefahren.
Ah ja, okay. Es klingt, es hätte jetzt hier nicht nur ankern gelernt, sondern auch übereinander einiges.
Ja, das auch. Aber es ist ja eher ungewöhnlich, dass man in 14 Tagen 50 Mal ankert. Aber ich glaube, es war wirklich so oft, weil der Anker hat nie gehalten. Also wir sind das Manöver gefahren, dann musst du den Anker einfahren, heißt es. Das heißt, die Kette muss irgendwann straff gespannt sein. Also du musst so lange fahren, bis die Kette straff gespannt ist und sie nicht mehr bewegt. Und das hat nicht funktioniert. Also die Kette hat immer wieder nachgegeben. Das heißt, der Anker rutscht. Und wir haben halt dann zuerst vermutet, okay, der Ankergrund ist schlecht oder ja, wir haben die Kette eben nicht gut eingefahren. Und dann haben wir Tipps von anderen Seglern bekommen. Also die haben uns ja dann unterstützt, die haben uns da beobachtet, wie wir 5-mal rein und wieder rausfahren in den Hafen. Und die haben gesagt, ja, ihr müsst dort segeln und da ist der Untergrund, da ist so viel Seegras und probiert es doch da drüben. Und wir haben ja auch so schlechte Erfahrung da gemacht. Und also, dann haben wir schon uns gezweifelt und haben uns gedacht, sind wir wirklich so unfähig. Aber bei der Rückkehr dann, also das war Chartersegeln und dann haben wir unser Boot zurückgebracht und haben gemeint, sie sollen sich doch bitte den Anker anschauen, wir hatten da Probleme. Und die haben dann uns so mit hochgezogener Augenbraue angesehen und so nach dem Motto, ja, was soll denn am Anker sein? Also wahrscheinlich könnt ihr einfach, typisch Österreicher, könnt ihr halt nicht ankern. Und dann haben wir aber beobachtet, dass die den Anker ausgetauscht haben. Und da hat dann der Christoph den Techniker zur Rede gestellt und gesagt, ja, was ist denn jetzt da mit dem Anker? Und da haben die dann festgestellt, dass das war ein Klappanker und der war defekt, weil nämlich der Bolzen gebrochen war. Das heißt, der Anker ist 180 Grad aufgeklappt und kann sich damit auch nicht eingraben. Also es war nicht unser Unvermögen.
Ihr habt es 50 Mal versucht, mit einem kaputten Anker stehen zu bleiben.
Und es hat auch sonst niemand festgestellt, weil das also wirklich was ganz, ganz Unübliches war. Und also im ersten Blick hat der, also wir haben uns den Anker natürlich eh angeschaut, aber der hat einwandfrei ausgesehen. Also das hat man so als unerfahrener Skipper hat man das nicht feststellen können. Und eben, wie gesagt, auch die anderen haben das nicht gesehen. Also es war jetzt nicht nur unsere Blödheit. Es war, ja.
Ja, es ist fies, wenn man das nicht von außen sieht.
Stimmt, aber immerhin, wir haben ankern gelernt. Nichts kann uns mehr schrecken.
Na bitte, ab jetzt kann eigentlich auch gar nichts mehr schief gehen. Liebe Uli, wir haben noch tausende wilde Geschichten, was euch so alles passiert ist. Die Uli hat mir nämlich ein paar so Stichworte wieder zusammengeschrieben. Und da sind noch ganz, 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 ganz viele. In Anbetracht der Zeit würde ich aber vorschlagen, wenn euch das interessiert und ihr mehr Pleiten, Pech und Pannen hören wollt, unter anderem, wie man sich am besten selbst von Bord befördert, gibt es eine ganz tolle Anleitung von der Uli, habe ich gesehen, dann machen wir gerne eine zweite Episode zu dem Thema. Ich glaube, das könnte ganz gut ankommen. Jetzt müssen wir da aber wirklich schon auf die Tube drücken und ganz schnell Schluss machen. Aber vorher gibt es noch Seefrausgarn. Ja, zum Abschluss präsentieren wir euch eine unglaubliche Geschichte aus der Welt der Seefahrt und ihr dürft bis zur nächsten Folge erraten, ob sie sich wirklich so zugetragen hat oder ob wir Seemannsgarn gesponnen haben. Selber googeln ist natürlich streng verboten. In der letzten Episode haben wir euch erzählt, dass die Besatzung der HMS Daedalus ein Seemonster gesehen hat, und zwar einen echten Dinosaurier. Stimmt die Geschichte? Na, eher nicht. Die Crew und der Kapitän waren sehr überzeugt, dass sie einem Seemonster begegnet sind. Aber das Mysterium wurde schon 1848 gelöst. Damals waren die Zeitungen voll mit Zeichnungen von diesen Schilderungen, wie dieses Vieh ausgesehen hat. Und ein gewisser Gary J. Galbraith hat das Mysterium dann aufgelöst. Der war nämlich Journalist beim Skeptical Inquirer, also sowas wie ein früher Faktenchecker. Und er hat sich diese Darstellungen einmal angeschaut. Und dann ist er drauf gekommen, dass das eigentlich verdächtig ausschaut wie ein sogenannter Bartenwal. Ja, und wenn der über die Oberfläche gleitet, dann kann der ausschauen wie so ein Loch Ness-Monster. Na, leider kein echtes Seeungeheuer heute. Aber die Uli hat jetzt eine ganz wilde Geschichte für euch und die ist wieder mal gruselig.
Die Geschichte der Carol A. Deering gibt bis heute Rätsel auf. Der Fünfmast-Schoner wurde 1921 auf Grund gelaufen aufgefunden, die Besatzung war verschwunden, ebenso wie das Logbuch, die Navigationsausrüstung, persönliche Gegenstände und die beiden Rettungsboote. Nur eine hungrige Katze wurde an Bord gefunden. Die Carol A. Deering konnte nicht mehr geborgen werden und wurde schließlich mit Dynamit versenkt. Es wurde nie ein Lebenszeichen der 11-köpfigen Besatzung gefunden und bis heute ist unklar, was wirklich an Bord passiert ist.
Ja, wie immer gruselig und unheimlich. Die Frage ist, was ist passiert und gibt es die Geschichte wirklich? Das hören wir dann beim nächsten Mal. Ja, und das war sie, die 6. Episode von Steuerfrau, der Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr uns auf steadyhq.com/Steuerfrau einen Euro in den Hut werfen, indem ihr an Bord anheuert und zum echten Matrosen und zur echten Matrosin werdet. Danke an Bettina, die diesen Podcast unterstützt. Keine Sorge, die ersten 30 Tage sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen und völlig werbefrei. Wenn ihr auf Steady den kostenlosen Newsletter abonniert, bekommt ihr nicht nur den Status als Leichtmatrose, sondern ihr kriegt auch noch Bonusmaterial. Also in diesem Fall sind das Bilder von Uli und ihrem Boot, wie sie sich selbst mit der Leine von Bord befördert. Oder wie war das?
Da hat mich Gott sei Dank niemand dabei fotografiert, aber ich wäre schon was.
Wir finden peinliche Fotos, da bin ich mir sicher. Besonders freuen wir uns natürlich über Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Wenn ihr uns Feedback geben wollt oder wenn ihr uns von euren Abenteuern auf hoher See berichten möchtet, dann schickt uns doch eine Nachricht auf Steady oder auf Threads oder auf Instagram. Dort sind wir nämlich unter @steuerfraupodcast. Ihr könnt uns auch einfach ein Mail schicken an steuerfraupodcast@gmail.com. Uli, noch irgendwelche letzten Worte?
Ja, ich möchte gerne auf meinen Blog hinweisen, wo ich ausführlich über weitere Pleiten und Pannen berichtet habe und aber auch über ein paar so Heldengeschichten über mich und meinen Captain findet ihr dort natürlich auch.
Es geht doch nichts über eine gute Avengers-mäßige Superhelden-Story. Und an dieser Stelle möchte ich euch noch meinen Podcast Mörderisches Österreich ans Herz legen. Und wie der Name schon sagt, gibt es da eher weniger Helden, sondern ganz viel Tote und Mord und Totschlag und ganz, ganz viele grausliche Sachen. Es ist nämlich ein True Crime Podcast, der sich hauptsächlich mit Fällen aus Österreich beschäftigt. Den Link, den packe ich in die Shownotes und ich freue mich, wenn ihr reinhört. Aber da braucht ihr starke Nerven, denn es geht blutig zu. Die nächste Folge von Steuerfrau, der Podcast, erscheint auf Spotify, Apple, Amazon, Pandora, Google Podcast, Odyssey, Deezer, Overcast, Pocketcast, Player FM, Radio Public und auch auf YouTube. Und ihr findet uns dort, wenn ihr Steuerfrau, der Podcast sucht, dann könnt ihr euch den Podcast anhören und anschauen. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, Bussi und Baba.
Und ich schicke an alle Freizeitkapitäne und an alle Badewannenkapitäne ein Ahoi.
Und möge euch nie der Ankerbolzen brechen.
Du hast jetzt geschnauft.
Entschuldigung. Ich atme nur.
Kannst du es nicht kurz unterlassen?
Ja, sehr gerne.